Hallo, liebe Zuhörer da draußen. Herzlich willkommen zu meinem Podcast Leidenschaft für Menschen. Das ist der Podcast, der sich darum kümmert, dass auch du deine Leidenschaft findest. Egal ob im Beruf, im Sport oder im privaten Leben. In meinem Podcast wirst du besondere Persönlichkeiten aus der Politik, aus der Wirtschaft und aus dem Sport treffen. Und das sind Athleten und Experten mit beeindruckenden Erfolgs- und Lebensgeschichten, die auch in Momenten von schweren Niederlagen daran gewachsen sind und heute ganz besondere Erfolge zu feiern haben. Und heute in meinem Podcast freue ich mich ganz besonders, lieber Urs Meier, dass du mein Gast bist, einer der weltbesten Schiedsrichter. Und wenn ihr wissen wollt, wie der Urs seine Leidenschaft für den Fußball als Schiedsrichter gefunden hat und wie er es schafft, Entscheidungen in Sekunden zu treffen, dann bleibt dran nach dem Intro. Lieber Urs, herzlich willkommen in meinem Podcast. Danke, dass du dir die Zeit nimmst. Und natürlich als erstes die Frage, wie wird man Schiedsrichter? Wann hast du das entschieden und wie ist das gekommen?
Ja, hallo Andrea und hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ja, wie war das? Wie wird man Schiedsrichter? Das ist eine gute Frage. Meistens heißt es ja, Schiedsrichter wird man, weil man nicht Fußball spielen kann zum Beispiel. Und da hat es wirklich etwas Wahres dran, ja, weil es gibt ganz, ganz viele, die haben unglaubliche Leidenschaft zum Fußball, aber haben einfach das Talent nicht und möchten ja dabei sein, oder? Und nicht auf der Ersatzbank, nicht irgendwo, sondern sie möchten mitten dabei sein und dann gibt es einfach immer diesen Weg als Schiedsrichter. Also das ist auch einer der Wege, der war übrigens auch bei mir so. Also ich wollte ja internationaler Fußballer werden. Und ich hatte einfach nicht das Talent für internationalen Fußball. Ich war so ein mittelmäßiger Kicker und für mehr reicht es nicht. Aber ich wollte ins San Siro Stadion, das war mein Ziel, irgendwo ins volle San Siro Stadion da mal einlaufen in Mailand und habe dann mit 14 Jahren gemerkt, eben als Fußballer reicht das nicht. Also was ist Plan B? Und das war Schiedsrichter und dann musste ich noch 4 Jahre warten, weil in der Schweiz durfte man damals erst mit 18 beginnen als Schiedsrichter und dann habe ich mit 18 habe ich dann begonnen und habe dann 1-2 Jahre lang alles doppel- und dreifachspurig gemacht. Also ich war Fußballer in der A-Jugend, in der ersten Mannschaft und war noch Schiedsrichter. Und dann nach 1-2 Jahren wusste ich ganz klar, mein Weg ist die Schiedsrichterei und da werde ich weitermachen. Ja, und ich war dann auch einige Male im San Siro Stadion. Also ich habe es dann auch geschafft.
Ja. Liebe Zuhörer. Also
das ist einer der Gründe.
Ja. Der Urs ist ja immer ganz bescheiden, deswegen sage ich das. Wenn ich was Falsches sage, Urs, einfach verbessern. Du warst 27 Jahre Schiedsrichter und hast 883 Spiele gepfiffen, geleitet, gelenkt und Entscheidungen getroffen. Welches Spiel war für dich persönlich mit Abstand dein Highlight, dein Spiel, wo du sagst, das war die Krönung meiner Laufbahn?
Ja, gut.
Nein, weißt du, für einen Sportler ist es ja so ein Olympiasieg oder sowas. Und so wie du gerade auch gesagt hast, für dich war das ja dieses Stadion einzulaufen. Aber so mit Abstand, welches Spiel war so für dich das Ding, wo du sagst, boah, das war mein bestes, emotionalstes, das Ding?
Boah, das ist schwierig.
Du darfst auch 3 Spiele sagen.
Ja, ja, also das emotionalste war sicher mein erstes Weltmeisterschaftsspiel USA gegen Iran. Weil das war ja auch mein ganz klar erklärtes Ziel. Ich hatte ja meinem ersten Lehrgang als Schiedsrichter hatte ich ja hingeschrieben, als die Frage kam, was ist dein Ziel, habe ich ja hingeschrieben. Mein Ziel ist es, 1998 an der Fußballweltmeisterschaft als Schiedsrichter tätig zu sein. Und dann schaffst du das 21 Jahre später, dein Ziel zu erreichen. Und dann stehst du da unten bei diesem Spiel USA-Iran und das war ja ein ganz spezielles politisches Spiel. Stimmt. Doppelt so viele Fotografen waren auf dem Platz. Also ich habe schon beim Einlaufen hatte ich schon Tränen in den Augen und ich hatte ja dann einen Abend vorher bei der Sicherheitssitzung habe ich es geschafft, weil es war auch der Fairplay-Tag, der 21. Juni. Ich habe es dann geschafft, die FIFA zu überzeugen, dass die Mannschaften sich gemischt aufstellen sollen für dieses Foto. Nicht nebeneinander, sondern gemischt. Und Das war meine Idee, mein Antrieb. Und ich hatte es dann auch geschafft, am Abend später bei diesem Spiel die Mannschaften genauso aufstellen zu lassen. Und die Mannschaften haben eigentlich der Welt gezeigt, wir wollen Frieden, wir wollen miteinander friedlich miteinander umgehen. Und dann ging dieses Blitzlichtgewitter los und wie gesagt, es waren doppelt so viele Fotografen und die Zuschauer haben gemerkt, da passiert was Historisches, da ist was ganz, ganz Spezielles in der Luft, das ist ganz ein spezieller Moment und die haben gekreischt, wie ich das noch nie vorher und nie mehr nachher gehört habe. Das war ganz so eine ganz, ganz spezielle Atmosphäre und diese 3, 4, 5 Sekunden für mich war, das ging das eigentlich sehr, sehr lang, aber es waren wahrscheinlich nur 3, 4, 5 Sekunden. Das war der Moment, wo bei mir am tiefsten war, oder? Und da hast du gesagt, genau für diesen Moment hat es sich gelohnt, diese 21 Jahre aufzuwenden. Genau das war es eigentlich, oder? Und ich glaube, das geht jedem so, der ein großes Ziel hat, ob das jetzt auf den Mount Everest ist, wenn er da oben steht oder wenn er halt einen New York Marathon, wenn er durchs Ziel läuft. Das sind diese Momente, die ganz, ganz tief reingehen und genau für diese ganz paar wenigen Sekunden eigentlich lohnt sich dieser ganze Aufwand. Dieses Glücksgefühl, das kriegst du eigentlich sonst niemand. Also es war sicher der emotionalste Moment in meiner Karriere. Und das beste Spiel, du willst ja immer als Schiedsrichter eigentlich dieses fehlerfreie Spiel. Ja. Oder also das war ja immer der Ansatz, also möglichst ein fehlerfreies Spiel zu haben. Und ich hatte dann das an der Europameisterschaft 2004 beim Spiel Italien gegen Schweden. Da hatte ich das Gefühl, ich bin noch nie in meinem Leben stärker, besser gewesen. Ich war so klar, ich war so mit meinen Entscheidungen. Und ich glaube auch, dass fast 99% der Entscheidungen auch richtig gewesen sind. Und das war für mich so, ja, so der Höhepunkt eigentlich, so dieses Spiel, wo einfach eigentlich ganz ein unwichtiges Spiel, also in Anführungszeichen ein unwichtiges Spiel, das geht so unter, aber das war eigentlich so, boah, wow, das hätte noch 10 Stunden dauern können, dieses Spiel, ich glaube, ich hätte auch 10 Stunden lang keinen Fehler gemacht, ich war so gut drauf, mit meiner Erfahrung, mit meiner Ruhe, mit meiner Gelassenheit, und wenn man die Bilder anschaut von mir, da ist totale Entspanntheit im Gesicht, in der Gestik, wie ich mit den Spielern kommuniziere. Da ist einfach so eine unglaubliche Souveränität, Überlegenheit, oder? Und darum denke ich eben auch, wenn gerade so die Diskussionen ist über die Alterslimite der Schiedsrichter. Ja, ich glaube eben gerade die erfahrenen Schiedsrichter, so die so im Bereich so 45, sogar etwas noch drüber heute, kann man sagen, bis 48, 50, das wären eigentlich die besten Schiedsrichter. Also wenn einer so das Glück hat, konditionell und gesund zu sein und dann die Erfahrung noch reinbringen kann, wow, das wären die Schiedsrichter. Und das Europameisterschaftsfinale hat ja übrigens auch der Holländer gepfiffen, der auch schon fast 50 ist. Mhm. Da hat man ja eine Sonderregelung gemacht, oder? Also also eben wie gesagt, das ist einfach ein Plädoyer für, dass man diese Alterslimite endlich mal aufhört mit dieser Alterslimite, sondern dass man Leistungen bewertet und nicht
Können. Es ist eigentlich wie in der Wirtschaft, es zählt Leistung, es zählt Können und dann ist es eigentlich egal, ob du 45, 50 oder 65 bist, weil wenn wir auch die reifere Generation da mehr mit einbinden würden, könnten auch die Jüngeren von unserer Erfahrung profitieren. Was mich beeindruckt hat, Urs, entschuldige, dass ich dich unterbreche, weil natürlich schaue ich mir auch immer die Vorträge von meinen Experten an. Und ich war bei dir mal im Vortrag und dann hast du gesagt, so jeder macht jetzt mal 10 Kniebeugen. Dann hast du eine Szene eingespielt und dann hast du den Leuten gesagt, so und jetzt entscheidet. Und kein Mensch hat was gesagt. Und da ist mir erstmal so richtig bewusst geworden, welche Leistung so ein Schiedsrichter bringt. Erstens, er muss mindestens genauso viel laufen wie jeder Fußballer. Ihr lauft im Schnitt pro Spiel wie viel Kilometer?
Die einen sind etwas faul und die anderen etwas aktiver. Also ich bin ungefähr so um die 12 bis 13 Kilometer gerannt in der Regel, ja.
Also liebe Zuhörer, da stellt euch das vor, ihr lauft 12 bis 13 Kilometer und das ist schnell, Sprint, Intervall, alles dabei. Dann müsst ihr jederzeit sehen, was die 22 Spieler auf dem Feld machen, auch hinter eurem Rücken, was da passiert. Ihr müsst immer auf Ballhöhe sein, um überhaupt eine Entscheidung treffen zu können. Und dann muss man eine Entscheidung treffen. Und dafür hast du ja nicht 10 Sekunden, 20 Sekunden oder eine halbe Minute Zeit und schon gar nicht eine ganze Minute, sondern du musst ja die Entscheidung wirklich in 3-4 Sekunden sofort entscheiden. Und Urs, wie lernt man das, dass man Entscheidung so schnell treffen kann?
Indem, dass man natürlich bereit ist, dass man natürlich etwas lesen kann, dass man, dass man Fußballverständnis hat, dass man weiß, was passiert, oder es ist wie ein guter Autofahrer, der ist auch bereit, auf eine Situation, der ist bereit, entweder aufs Gas zu gehen, auf die Bremse zu gehen oder gar nichts zu machen, oder zum Beispiel, wenn er auf Glatteis kommt, dass er eben nichts macht, oder, dann ist er aber bereit, oder, und derjenige, der nicht bereit ist, der wird erschrecken. Der wird aufs Glatteis kommen, sein Auto wird ins Schlittern kommen und was macht er? Er geht auf die Bremse und das ist das Dümmste, was er machen kann, weil er nicht bereit war für den Entscheid oder er trifft dazu einen falschen Entscheid. Also du musst bereit sein und wenn du bereit bist, dann bist du, ja, dann bist du bereit, oder? Und du hast gesagt, 3-4 Sekunden, 3-4 Sekunden wär fatal. Also wenn du 3-4 Sekunden wartest, bis ein Entscheid, dann bist du viel zu spät. Du musst eigentlich innerhalb von einem Sekundenbruchteil musst du eigentlich pfeifen, oder? Und ich sage ja immer wieder, der gute Schiedsrichter pfeift schneller als das Publikum. Also wenn du langsamer bist als das Publikum, dann ist es nicht gut. Und also darum ist es wichtig, dass du, wie gesagt, dass du ein gutes Fußballverständnis hast. Und das auch im Geschäftsleben, im Privaten so, oder wenn du bereit bist für eine Aktion, für etwas, was kommt, ja, da bist du auch bereit für die Entscheidung, oder? Also ob das jetzt mit den Kindern ist, pubertierende Kinder zum Beispiel, ja, du weißt ja genau, wenn du Knopf A drückst, passiert da Bing, oder? Passiert dir da was, oder? Also du weißt, was da passiert. Ja, wenn du ja schon weißt, dann weißt du auch, was, wie du reagieren solltest oder musst oder keine Ahnung. Aber wenn du nicht bereit bist, ja, dann ist es natürlich schwierig, dann sofort eine Entscheidung zu treffen oder überhaupt eine Entscheidung zu treffen. Und im Geschäftsleben ist es ja auch so, oder wenn du natürlich nicht weißt, wie die Wirtschaft läuft, wie die Menschen funktionieren und so weiter, dann wird es immer schwierig sein, eine gute Entscheidung zu treffen. Weil das sind ja immer wieder auch die Menschen, die du mitnehmen musst, die abholen musst, die du begeistern musst, oder? Und ich sage immer, ein gutes Beispiel ist ja immer der Jürgen Klopp, oder? Warum schafft er das? Warum schafft er das mit diesen Mannschaften? Warum hat er auch eine Ruhe in der Mannschaft? Du hörst nie einen Spieler, der sich negativ äußert über ihn. Ja, weil er halt die Menschen mitnimmt, weil er auch Ersatzspieler mitnimmt, auch keine Ahnung, sein Team mitnimmt, oder? Das sind alle wichtig, oder? Wir haben einen Einwurftrainer, der ist nur für Einwurf zuständig. Ja, verdammt nochmal, warum hat er den, oder? Weil er gemerkt hat, das ist wichtig und der hat seinen Platz in dieser Mannschaft, oder? Das kann so, Einwurftrainer, was ist das für ein Quatsch? Ja, doch. Der hat vielleicht beim einen oder anderen Spiel holt er diesen entscheidenden Vorteil, ja, und hat er auch dementsprechend einen Stellenwert in der Firma, oder, und in dieser Mannschaft. Und das ist das, oder? Du musst die Menschen mitnehmen und begeistern.
Du hast das wunderbar zusammengefasst, weil ohne Leidenschaft kann man nicht seinen Beruf machen, ohne Leidenschaft kann man auch Menschen nicht mitnehmen und ohne Leidenschaft kann man auch andere nicht begeistern. Also liebe Zuhörer, wenn ihr lernen wollt, wie ihr was in Sekunden schneller und nicht in 3-4 Sekunden, sondern noch schneller. Nein, wenn ihr lernen wollt, wie ihr Entscheidungen trifft, wie man das im Prozess lernen kann, wie man mit Menschen umgeht, ruft mich an, ihr könnt den Urs für Vorträge buchen. Er macht ein wunderbares Seminar, Du bist die Entscheidung. Einfach auch euch als Team, euch als Leadership-Experte da noch weiter voranzubringen. Und ihr könnt von den Erfahrungen, die der Urs Meier in 27 Jahren als Schiedsrichter und auch danach in seinem Leben gesammelt hat, wirklich profitieren. Urs, wenn du so drüber nachdenkst, als Schiedsrichter ist es ja nun auch nicht einfach. Man hat seinen Lieblingsverein, man hat seinen Lieblingsspieler. Wie schafft man das dann trotzdem fair auf dem Platz zu bleiben?
Ja, indem es man natürlich immer wieder die Uhr auf Null stellt, oder? Also das heißt mit Sympathien und Antipathien und so weiter, oder wenn dir das nicht gelingt, dann hast du ein Problem, es ist wie ein Richter. Ein Richter hat ja auch, der sitzt ja auch da, hat die Sache im Prinzip zu verfolgen und er kann ja auch nicht mit Antipathie und Sympathie im Prinzip arbeiten, das geht nicht. Also wenn er das macht, dann werden die Urteile nicht gut sein, die werden nicht fair sein. Und das ist als Schiedsrichter auch so. Also vor allem natürlich mit den Spielern, die du nicht magst, oder wenn du die natürlich dann dementsprechend stärker bestrafst, das merkt der Spieler, das merkt das Umfeld, da merken die, du bist nicht mehr neutral, du bist nicht mehr ehrlich. Und das fällt auf dich zurück. Also das heißt, du wirst keine gute Bewertung kriegen, du wirst Schwierigkeiten kriegen. Also muss es dir gelingen, immer wieder auf Null zu stellen, auch wenn du einen Spieler hast, der dich immer wieder ärgert und mit dem du nicht klarkommst, musst du immer wieder versuchen, das auf Null zu stellen und versuchen auch mit diesem Spieler, ja, wie soll ich sagen, dass du, warum kommst du mit dem nicht klar? Wo liegt das Problem, oder? Und du kannst es natürlich dir einfach machen, indem du sagst, ja, er ist das Problem. Ja, nein, das ist nicht das Problem, das ist nicht die Lösung. Die Lösung ist dann für sich zu überlegen, verdammt nochmal, was mache ich falsch? Spreche ich den falsch an? Oder also spreche ich einen Spieler vielleicht zu leise an? Muss ich den mal anschreien? Oder spreche ich ihn zu laut an? Ich schreie den dauernd an. Er muss ich vielleicht mit dem mal leise sprechen. Keine Ahnung was. Aber du musst das herausfinden, wie musst du mit den Spielern umgehen? Und dann schaffst du es auch, dass du im Prinzip eben vielleicht auch keine Probleme mehr hast mit diesem Spieler, oder dass sich das für einmal auflöst. Und das ist eine Aufgabe, die du hast als Führungskraft, und die kannst du nicht, wie soll ich sagen, delegieren, und die kannst du nicht einfach auch abschieben, indem du sagst, ja, der andere ist halt einfach ein Knallfrosch, mit dem kommt man ja nicht klar und so weiter. Sondern, ja, nein, du musst ja mit den Leuten, die du hast, musst du, entweder kommst du aus, das ist auch im Geschäftsleben so als Führungskraft, entweder passt er, entweder kannst du den integrieren in ein Team, und sonst müsstest du eigentlich auch mal konsequent sein und sagen, okay, der passt nicht ins Team, den muss ich da rausnehmen, oder? Aber dass du da dauernd immer diese Probleme wälzt und die Probleme dann auch größer werden, indem das auch die Mannschaft vielleicht dann nicht mehr richtig mitmacht, weil der ein Störenfried ist, das musst du lösen. Und das ist Führung. Und da habe ich immer, bei mir selber habe ich da gearbeitet. Oft bist du das Problem. Das ist ja auch, wenn ich Analysen mache, Seminare mache, oder da ist ja immer schön, dass man das macht, oder? Ja, vielfach ist es so, dass das Problem nicht bei der Mannschaft liegt, dass die Mannschaft, dass das Problem etwas weiter oben angesiedelt ist, oder? Und das muss man dann halt auch dementsprechend versuchen, ja, im Prinzip klarzustellen und vielleicht dann auch mit guten Worten der Führungsriege zu sagen, ihr müsstet da vielleicht mal etwas bei euch arbeiten, oder?
Ja.
Es ist immer schön, das Seminar beim mittleren Kader zu machen, und das Problem liegt aber beim oberen Kader. Da müsste man eigentlich beim oberen Kader das Seminar durchführen. Naja, gut.
Urs, du hast das wunderschön charmant verpackt und hast im Prinzip jedem den Spiegel vorgehalten. Du hast das zwar im Sport gesagt, aber es trifft ja genauso für die Wirtschaft und fürs Privatleben zu. Bevor man auf irgendjemanden zeigt mit dem Finger oder reagiert, der Blödmann oder weiß ich was. Erstmal selber sich überlegen, warum geht das nicht, warum klappt das nicht, was kann ich machen. Und das ist ja auch genau das, wie du es schon gesagt hast, was du auch in deinen Vorträgen und Seminaren aufzeigst und anregst, selber erstmal aktiv zu werden, um andere zu richten und einfach auch im Fair Play zu bleiben, was ja auch ein großes Thema im Fußball ist. Jetzt habe ich noch mal so eine persönliche Frage. Wenn man heute mit Abstand und wenn du nicht mehr aktiver Schiedsrichter bist, hat man eine Lieblingsmannschaft, hat man Lieblingsspieler? Darfst du das sagen? Oder ist das sowas, was du für dich behältst, was ich ja natürlich auch verstehen kann? Aber und wenn das ist, dass du einen Lieblingsspieler hast, was beeindruckt dich an dem?
Ja gut, das in meiner Zeit war es natürlich ganz klar, der Zidane war mein Lieblingsspieler. Das, was mich da beeindruckt hat, war seine Leichtigkeit, wie er Fußball gespielt hat, wie soll ich sagen, du hast nie das Gefühl, er arbeitet Fußball, der rennt nie, der muss nie einen Sprint machen, der ist immer am richtigen Ort, der hat nie ein Problem mit dem Ball, also das war einfach ein Genuss, dem zuzuschauen. Ich bin so oft mit dem auf dem Feld gewesen, natürlich das Größte war das Champions League Finale, natürlich Real Madrid gegen Bayer Leverkusen, also dieses Traumtor geschossen hat, da stand ich 10 Meter ungefähr hinter ihm, oder ich sehe den Ball von Roberto Carlos in die Luft gehen und der kommt da runter, ich sehe sie dann, ich sehe das Tor und ich sage, und jetzt wusch, oder also eigentlich hätte ich es genau gleich gemacht, oder ich bei mir, ich hätte den Ball gar nicht getroffen. Und der wusch, und das war eines der schönsten Tore überhaupt, das erzielt worden ist in den letzten 20, 30 Jahren. Und ja, und diese Spieler, und ich habe damals durften wir die Tore noch pfeifen. Und ich glaube, das war mein längster Pfiff meines Lebens. Also der hat nicht mehr aufgehört, dieser Pfiff, weil ich einfach, das war einfach so ein geiles Tor. Und das war nicht für Real Madrid oder gegen Bayer Leverkusen, um Gottes Willen. Das war einfach als Fußballfan, da muss man eben auch mal etwas diese Emotionen rauslassen können. Mhm. Und wie gesagt, wir durften da noch pfeifen. Also das war sie dann ganz, ganz klar in diesem Moment. Heute würde ich sagen, ja, es ist schwierig. Der Messi hat natürlich war ein super Fußballer, ist immer noch ein super Fußballer. Also dem zuzuschauen war immer eine Augenweide und auch Ronaldo, aber irgendwie so, ja, also an sie dann sind beide nicht rangekommen, für mich jetzt, aber das bin ich. Und die Lieblingsmannschaft, ja gut, die war in meiner Jugend, war es ganz klar der FC Basel, da bin ich sogar Gründungsmitglied vom ersten Fanclub, den es überhaupt gegeben hat vom FC Basel. Mhm. Und habe mich dann aber entliebt und ich konnte dann der FC Basel auch pfeifen ohne Probleme, weil ich hatte da keine Bindung mehr. Und meine Lieblingsmannschaft war seitdem und ist es ja auch heute noch, und da durfte ich immer auch dahinter stehen, ist die Schweizer Nationalmannschaft. Die habe ich jetzt auch wieder besucht. Hier in Marbella waren sie im Trainingslager, bevor sie jetzt nach England gingen. Und das ist eine unglaublich tolle Mannschaft. Und ich bin überzeugt, die werden an der Weltmeisterschaft werden, die richtig eine gute Weltmeisterschaft machen. Und ja, freue mich schon jetzt auf diese Weltmeisterschaft mit der Schweiz.
Also an alle Teams da draußen, zieht euch warm an. Die Schweizer sind in Topform. Mal so unter uns zwei, wenn du die Mannschaft besuchen gehst, pfeifst du dann auch im Training mal ein Spiel? Bist du dann noch aktiv? Oder schaust du nur zu? Oder sagen die dann los, oh, komm auf den Platz, pfeif du mal, dass wir einfach auch mal eine faire Bewertung heute haben oder so?
Ja, die wollen immer wieder, dass ich wieder mal da pfeife, ja, aber das ist eine meiner wahrscheinlich besten Entscheidungen, die ich getroffen habe, als ich fertig war mit der Karriere, habe ich gesagt, ich werde nie mehr ein Spiel leiten, die Zeit der kurzen Hosen ist vorbei, jetzt haben wir lange Hosen und so ist es auch gut.
Ja. Also seitdem du aufgehört hast, hast du nie wieder ein Spiel gepfiffen, wirst auch nie mal ein Charity-Turnier, du spielst dann mal Fußball mit, aber du pfeifst kein Spiel mehr.
Ganz genau so ist es. Ich pfeife kein Spiel mehr, weil das Problem ist, also das Problem ist kein Problem, aber alle haben unterdessen das Gefühl, dass ich wirklich ein guter Schiedsrichter gewesen sei. Und dieses Gefühl, das habe ich in eine schöne Dose reingetan, habe den Deckel zugemacht und diese Dose steht jetzt bei mir auf dem Regal und die wird nicht mehr aufgemacht. Weil wenn ich die aufmache, weil ich noch ein Spiel leiten, dann merken die Leute vielleicht, ja, der war ja gar nicht so gut oder der ist ja gar nicht so gut. Und das muss ich nicht haben. Also ich kann ja nur noch verlieren. Ich kann ja nichts mehr gewinnen. Und wenn du nur noch verlieren kannst und nichts mehr gewinnen kannst, dann solltest du eigentlich die Finger von solchen Sachen lassen. Also das macht ja gar keinen Sinn.
Das heißt im Prinzip, wenn man am Höhepunkt einer Karriere ist und das auch über lange, lange Jahre gehalten hat, dann muss man auch den richtigen Moment schaffen und sagen, so, besser geht's nicht, jetzt ist Schluss und dann hast du da dein Sorry. Das ist ja auch wie Sportler, die Olympiasieger, Weltmeister geworden sind. Es gibt so einen Punkt, wo man, und dann sagt man auch, man soll am Höhepunkt aufhören und dann bleibt das auch immer so in Erinnerung, als wenn man noch 10 Jahre danach rumdümpelt. Und das ist ja auch das, was du meinst. Also, oh, der Meier, der bringt es aber auch nicht mehr, viel zu langsam, hängt ewig hinterher und bis der mal was gesehen hat oder so. Aber so bist du, Urs Meier, der weltbeste Schiedsrichter. Und so haben dich auch alle in Erinnerung. Und so ist es ja eigentlich im Business auch. Man muss auch lernen, wenn man ein guter Inhaber war, Geschäftsführer war, seine Sache zum richtigen Moment zu übergeben, abzugeben und den Jungen eine Chance zu lassen, sich selber zu profilieren, oder?
Absolut, absolut. Aber für das musst du bereit sein. Das heißt, du musst natürlich das auch, das kannst du nicht von einem Tag auf den anderen, oder? Das Problem ist, wenn du jetzt Olympiasieger wirst und in dem Moment überlegst, ja, soll ich jetzt aufhören oder nicht, dann ist es eigentlich nicht, dann ist es nicht richtig. Das heißt, du musst dir eigentlich das schon vorher überlegt haben. Das ist ein langer Prozess. Also mein Abschied war eigentlich, da bin ich 2, 3 Jahre, mit dem bin ich
schwanger gegangen.
Ja, genau, das ist so ein Prozess gewesen. Wann ist der richtige Moment, oder? Und ich wollte eigentlich 2002 an der Weltmeisterschaft schon mal aufhören. Das war so mal die Idee. Und da habe ich gemerkt, während der Weltmeisterschaft, wow, da, ich habe noch so ein Feuer in mir, das brennt noch so. Und ich bin dann eigentlich froh gewesen. Ich habe gesagt, okay, also dann 2004 Europameisterschaft, da mache ich jetzt noch, gebe ich nochmals 2 Jahre richtig Vollgas. Und ja, ich hatte ja dann auch nochmal 2-mal ein Champions League Halbfinal, hatte dann eben die Europameisterschaft mit wunderbaren Spielen, 3 Spiele da. Und ja, und das war dann eigentlich schon, das 2004 war dann klar, jetzt ist fertig. Und ja, und dann war dann halt das Spiel Portugal-England, da gab es riesen Theater mit den englischen Fans, 4 Tage auf der Titelseite. Und da wusste ich, jetzt kann ich nicht aufhören. Wenn ich jetzt aufhöre, dann haben die Leute das Gefühl, der hört auf, weil er den Druck nicht ausgehalten hat. Und das habe ich, das wollte ich nicht. Ich wollte den Engländern diese Freude nicht bereiten, dass ich jetzt da aufhöre, weil es wäre auch nicht der richtige Moment gewesen. Ich hätte gewusst, es ist nicht wegen der Grund, aber die anderen hätten es nicht gewusst. Und da habe ich gesagt, nee, ich mache noch ein halbes Jahr weiter und habe dann noch ein halbes Jahr gepfiffen. Und mein letztes Spiel war dann in Basel gegen...
Hast ja auch wieder, gell, in Basel. Thun. Mit Basel genau. Angefangen, mit in Basel genau. Aufgehört. Ist ja auch ganz ein wunderschöner genau. Bogen, der ganz sich da genau. Gespannt hat.
Genau, das war wirklich wunderbar. Und auch da ein wunderbares Fest danach. Also da kamen weit über 150 Leute, die sind mit den Bussen angereist zu diesem Spiel. Und die habe ich dann alle eingeladen zu einem schönen Fest. Und ja, man konnte Tschüss sagen, oder? Man so dieses Loslassen können auch. Und ja, jetzt war's. Und tack. Und ich sage immer wieder versuchen, durch die große Türe abzutreten. Oder auch durch die große Türe rauszugehen. Tschüss zusammen. Alles wunderbar. Und jetzt dürfen die Jungen das alles auch erleben, oder? Und ja, du hast eine schöne Zeit gehabt und auch dankbar sein. Und jetzt war's. Ja. Punkt. Ja. Da hast du auch nicht so ein negatives Gefühl. Ah, hätte ich doch. Die Leute haben immer das Gefühl, sie verpassen noch irgendwas oder keine Ahnung was. Oder sie haben dann nicht mehr die Macht oder nicht mehr das Ansehen oder irgendwas. Ja, und jetzt, was ist es? Ja, loslassen, oder? Und dann kann sich wieder etwas Neues entwickeln. Das Problem ist, solange du nicht loslässt, entwickelt sich das Neue nicht mehr, oder? Nicht.
Das geht ja auch nicht.
Wie in einer Beziehung, oder? Wenn du die alte Beziehung nicht auflösen kannst, wenn du das nicht durchschneiden kannst, dann kann die neue Beziehung nicht richtig wachsen, oder? Das bremst immer, oder? Und das meine ich, loslassen. Das ist etwas ganz, ganz Entscheidendes.
Das ist aber auch ein wirklich schöner Schlusssatz, weil ich könnte noch stundenlang mit dir reden, aber lieber nutze ich die Option, dass ich dich nochmal einladen darf, dass wir einfach nochmal reden über Gott und die Welt, über Leidenschaft. Und wenn ihr über eine Urs Meier gerne mehr wissen wollt, schaut in die Shownotes, steht alles drin, wo ihr ihn erreichen könnt, welche Vorträge er hält, wo ihr ihn anfragen könnt. Schaut einfach rein, wenn euch der Podcast gefallen hat, dann lasst ein Like da, schreibt einen Kommentar. Und liebe Urs, noch ein Satz ganz kurz zum Schluss. Deine Leidenschaft heute?
Meine Leidenschaft heute? Ja, es ist immer noch dieselbe wie früher, es sind die Menschen. Es ist die Umgebung. Ich lebe jetzt in Spanien schon seit 10 Jahren in einer sehr Multikulti Welt, also ja, wo wirklich ganz viele Nationen da sind. Und einfach diese verschiedenen Menschen, das ist meine Leidenschaft, Reisen, Menschen kennenzulernen, neue Sachen. Darum freue ich mich auch immer wieder über neue Vorträge im Prinzip, dass man da auch neue Firmen, neue Menschen, das ist unglaublich spannend. Und solange dass ich das habe, da habe ich keine Sorge um mich.
Ich auch nicht um dich.
Da bist du immer neugierig unterwegs. Und alles gut. Das ist eigentlich so meine Leidenschaft. Und die Familie habe ich natürlich jetzt auch, ist mir jetzt auch sehr, sehr nahe, weil ich habe jetzt viel mehr Zeit für die Familie. Die habe ich früher etwas vernachlässigt. Wenn du so richtig auf der Überholspur des Lebens bist, dann ja, ist die Familie oft so nebendran, so ja. Ja, und jetzt ist sie so ins Zentrum gerückt.
Ich wollte gerade sagen, ganz liebe Grüße an die Andrea nach Hause. Urs, Dankeschön für deine Zeit. Ich freue mich, wenn wir uns wiedersehen, live am 6.5. bei Hayona. Und bis dahin, liebe Zuhörer, lasst es euch gut gehen. Wenn ihr den Urs live erleben wollt, meldet euch bei mir. Und euch allen einen wunderschönen Tag.
Gleichfalls, alles Gute.